Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich bringe auch herzliche Grüße mit aus Bad Pyrmont, aus der Gemeinde dort und möchte euch auch einladen und gleichzeitig auch bitten, weiter für die Gemeinde zu beten, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde Leute dazu bekommt, die dort auch langfristig mitarbeiten und der Gemeinde dort zum Segen sind. Das dürft ihr gerne auch als euren Dienst sehen, wirklich ständig und beständig für die Gemeinde dort und auch für uns zu beten. Vor 2 Wochen waren meine Frau und ich das erste Mal seit der Geburt unserer Zwillinge mal wieder ein ganzes Wochenende zu zweit unterwegs. Sie hat mir das zum Geburtstag geschenkt und das alles organisiert. Und wir waren dann das Wochenende in Hamburg, hatten dort Karten für die Elbphilharmonie, hatten wir schon früher mal geplant, aber dann kam Corona, wurde alles nichts und so wurde das dann jetzt endlich mal realisiert. Und es war ein sehr schönes Wochenende. Außer diesem Besuch in der Elbphilharmonie hatten wir jetzt nicht viel geplant, weil wir wussten auch nicht, wie wird das Wetter, was können wir machen. Für uns stand einfach Ausruhen im Mittelpunkt, entspannen, Zeit miteinander verbringen. Und alles andere wollten wir dann spontan entscheiden. Ja, und was macht man, wenn man mal so richtig entspannen will? Genau, man geht shoppen. Gerade für uns Männer ist das ja eins der entspanntesten Sachen. Ich muss aber dazu sagen, dass das fairerweise, dass das auch ein Stück weit von mir aus ging, weil ich brauchte nämlich eine Jacke, eine Übergangsjacke. Und so sind wir dann auch los am Samstag. Und wir waren dann in einem Geschäft, eines namhaften Jackenherstellers. Ich habe festgestellt, dass, also wir waren nicht direkt in Hamburg, wir waren ein bisschen nördlich von Hamburg, dass gefühlt halb Schleswig-Holstein die gleiche Idee hatte und an diesem Samstag gefühlt eine Übergangsjacke gesucht hat. Der Laden, der war so brechend voll, wirklich, der war so brechend voll und der war nicht groß. Also vielleicht von der Wand bis Ende vom Tisch und von der Wand bis zur Technik, also es war kein großer Laden und der war voll. Jetzt, ja, wir standen davor, wir hatten jetzt nicht so viele Sachen, die das Objekt der Begierde, sage ich mal, irgendwie erfüllen musste. Es sollte schwarz sein, die Jacke sollte schwarz sein, möglichst schlicht gehalten sein und passende Größe wäre gut. Und preislich, wenn es dann auch noch im Rahmen ist, so, dann würden wir die Jacke mitnehmen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da extreme Anforderungen an die Jacke hatte. Aber so sind wir in diesen vollen Laden rein. Wir haben uns da reingekämpft und unseren Weg dort durch diesen Laden irgendwie gesucht, ich meiner Frau hinterher und alles mehr oder weniger nur nach diesen 2 Faktoren abgesucht, also schwarz passende Größe und so sind wir da durch. Und tatsächlich, irgendwann hatte meine Frau scheinbar ein passendes Exemplar in der Hand und wie das in so einem vollen Laden ist, sie reicht mir die Jacke nach hinten und ich ziehe meine Bestandsjacke aus und versuche die neue Jacke einzuziehen und merke schon beim ersten Arm, okay, irgendwas ist mit meinem Oberarm passiert, kann nicht sein, also viel trainiert habe ich nicht, die ist sehr eng geschnitten und mit der zweiten Arm bin ich dann auch in die Jacke und das hatte dann was von einer Zwangsjacke, ich stand da so in dieser Jacke gefangen und in dem Moment kommt ein Mitarbeiter in diesem vollen, wirklich vollen und engen Laden von der Seite auf mich zu und spricht richtig laut, sagt er dann Folgendes zu mir: Sie wissen schon, dass das hier die Frauenabteilung ist und Sie gerade eine Damenjacke anprobieren. Wie gesagt, es war sehr voll und es war sehr klein, der Raum. Das haben vermutlich die meisten Leute in diesem Laden mitbekommen. Und ich dachte nur, ja, natürlich weiß ich das nicht. Sonst würde ich diese Jacke ja nicht anprobieren. Das war mir einfach so peinlich. Ich habe da natürlich biblisch korrekt wie Adam reagiert in der Situation, habe ich gesagt, sorry, also meine Frau hat mir die Jacke gegeben und ich habe die nur anprobiert und ich wusste das nicht. Es war mir einfach unangenehm und in dem Moment hätte ich mir gewünscht, dass dieser Mann, dieser Verkäufer ein wenig diskreter gewesen wäre und irgendwie gesagt hatte, ja, Entschuldigung, vermutlich haben Sie das nicht gesehen, dass hier die Frauenabteilung, die Männerjacken sind hier drüben, was suchen Sie, ich helfe Ihnen. Oder irgendwie was in dieser Art, aber es war zu spät, er hat es da einfach so in den Raum reingeknallt. Gegenüber stand mir auch ein Ehepaar, der Mann hat natürlich sofort angefangen zu lachen, die haben aber auch die Seite gewechselt, also scheinbar waren wir nicht die Einzigen, die sich dort verlaufen hatten. Wir wollen uns heute eine Begegnung aus der Bibel anschauen, in der sich eine Person in einer ähnlichen Situation wiederfand. Plötzlich steht sie im Mittelpunkt, obwohl sie genau das vermeiden wollte, um jeden Preis. Sie wollte nicht im Mittelpunkt stehen, sie wollte eigentlich nicht bemerkt werden und plötzlich steht sie im Mittelpunkt. Und ich habe die Predigt mit den Worten überschrieben, eine Begegnung mit Jesus Christus sorgt für mehr Aufmerksamkeit als geplant. Die Predigt besteht ganz klassisch aus drei Punkten plus Zusammenfassung. Der erste Punkt lautet: Eine Frau sucht Jesus. Der zweite: Jesus sucht die Frau. Und der dritte Punkt ist: Jesus stellt Menschen wieder her. Und wir wollen uns, wie es die Punkte schon andeuten, heute mit einer Begegnung beschäftigen, wo Jesus eine Frau begegnet. Meine Schwester hat mich auf die Idee gebracht, doch mal eine Begegnung dieser Art zu predigen. Und ich bin sehr dankbar für den Gedankenanstoß, denn ich wäre vermutlich über diese Begegnung hinweggegangen. Ich hätte sie jetzt nicht so beachtet, wenn ich das nicht versucht hätte, ganz gezielt mal zu untersuchen, wo begegnet Jesus Frauen in der Schrift, welche Begegnungen haben wir da, was können wir daraus lernen. Und ich bin dankbar, weil diese Begegnung uns doch mehr sagt, als man beim flüchtigen Rüberlesen für sich im ersten Moment mitnimmt. Eine Frau sucht Jesus. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ich diese Begegnung, die wir gleich lesen wollen, schon oft in meinem Leben gelesen habe, vermutlich viele von euch auch, mir jedoch nie die Zeit genommen habe, als Mann, mich in diese Frau und diese Situation hineinzuversetzen. Habe ich nie gemacht. Ich habe die Geschichte oft gelesen, aber so wirklich mich damit beschäftigt habe ich nicht. Man liest diese Begegnung innerhalb, ja, wenn es hochkommt, innerhalb von einer Minute durch. In einem Evangelium sind es zum Beispiel nur zwei Verse, es wird in drei Evangelien erwähnt, also sogar schneller als eine Minute. Und dann macht man sich auch schon an den weiteren Text, sondern man liest weiter. Ich habe diese Stelle oft beim Vorbeigehen ein wenig überflogen. Und genauso eine Situation ist die Begegnung im Endeffekt auch. Diese Begegnung ist eine Begegnung, die so nicht geplant und nicht gewollt war. Jesus begegnet hier einer Frau, die Jesus zwar begegnen will, jedoch eins sicher nicht wollte, nämlich Aufmerksamkeit erwecken. Und wenn wir uns hier den Kontext anschauen, der überall gleich ist, dann stellen wir fest, dass diese Situation letztendlich beim Vorbeigehen entsteht. Jesus ist eigentlich auf einer Rettungsmission unterwegs. Es gibt einen dramatischen Hilferuf eines Vaters, er heißt Jairus. Dieser kommt zu Jesus und hat eine herzzerreißende Bitte. Er sagt zu Jesus: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt. Das ist der Kontext. Und jeder, der Kinder hat, kann sich versuchen vorzustellen, wie sich das anfühlen muss, was das für eine dramatische Situation ist, für eine Not, die dort offen ist. Und Jesus begibt sich jetzt mit diesem Mann, macht sich auf den Weg zu dem Haus des Mannes. Und dieser Mann ist ein sehr bekannter und angesehener Mann in der Stadt. Es drängen sich sehr viele Leute um Jesus und diese Situation, die das alles mitbekommen und jetzt gespannt sind, was passiert da jetzt bei Jairus, bei dem Synagogenvorsteher. Und alle diese Menschen begeben sich jetzt wie so ein Pulk zum Haus und sind unterwegs. Und in diese Situation kommt es jetzt zur Begegnung zwischen der Frau und Jesus. Und wir lesen aus Markus Kapitel 5, ab Vers 25, zunächst bis Vers 29. Da war auch eine Frau, die hatte seit 12 Jahren ständige Blutungen und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür verbraucht. Aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Das, was wir hier innerhalb von ein paar Sekunden lesen, beinhaltet eine ganz, ganz lange Leidensgeschichte einer Frau. Zum einen sagt uns der Text, dass diese Frau bereits seit 12 Jahren unter ständiger Blutung litt. Für uns Männer ist das schwer nachzuvollziehen, was das körperlich bedeutet. Die Frauen können sich das vorstellen und nachempfinden, was diese Frau erlebt und erleiden musste, zumindest ansatzweise. Unabhängig davon, wenn ein Mensch ständig blutet, dann verliert der Körper, wenn ein Mensch ständig Blut verliert, dann wird der Körper schwach. Das bringt dann andere körperliche Probleme mit sich und irgendwann dreht sich im Leben alles nur noch um die Krankheit. Das ist ganz normal, aber das ist leider auch sehr fatal an so Situationen, wo sich Krankheit sehr lange zieht im Leben. Irgendwann ist die Krankheit das Zentrum, worum sich alles in unserem Leben dreht. Zum anderen hatte diese Frau aber noch eine ganz andere Konsequenz. Diese Krankheit hatte für die Frau eine ganz andere Konsequenz, die für die Frau vermutlich sogar schwerwiegender war. Nach den Gesetzen, die das Volk Gottes am Berg Sinai bekommen hatte, galt diese Frau im kultischen Sinne als unrein. Unrein bedeutet in Israel, ihre Krankheit ist ansteckend. Jeder, der sie berührt oder jeder, den sie anfasst, ist ebenfalls unrein und muss sich nach den Gebotsvorschriften reinigen. Das hatte als Konsequenz, dass Menschen, die unrein waren, alle Arten von Menschenansammlungen, also Synagogenbesuche, Tempelbesuche, Teilnahme an Festen, die im jüdischen Volk öfter und auch groß gefeiert wurden, die auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens waren, all diese Art von Zusammentreffen von Menschen konnte diese Frau nicht besuchen, weil es bei diesen Feiern oder bei diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, in der Regel nicht zu vermeiden war, dass man sich irgendwie berührt hat beim Vorbeigehen, weil es war eng, wurde viele Menschen auf einem Platz, da konnte es nicht vermieden werden, dass man sich berührt. Und so hatten die Leute, die unrein waren, diese Menschenansammlungen zu meiden. Und so dreht sich im Leben dieser Frau zum einen alles um ihre Krankheit, zum anderen ist sie total isoliert. Und das, liebe Gemeinde, ist auch heute oft der Fall. Menschen, die Leid, die Krankheit, die Schmerzen in ihrem Leben erleben, wissen oft nicht, wohin mit ihrer Last und fangen an, sich in ihrem Leben zu isolieren. Irgendwann stehen diese Menschen alleine da und gehen unter dieser Last kaputt und die resignieren total, weil sie nicht wissen, wohin mit dieser Last, wenn ihnen nicht geholfen werden kann und wenn sie nicht wissen, wo ihnen geholfen wird. Zurück im Text stellen wir fest, dass diese Frau wirklich alles dafür getan hat, um gesund zu werden. Sie hat viele Ärzte aufgesucht, lesen wir. Sie hat ihr ganzes Vermögen, ihr Erspartes geopfert, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand helfen kann, in der Hoffnung, dass sie gesund wird. Wir wissen nicht, was sie für unangenehme Untersuchungen über sich ergehen lassen musste. Wir lesen nur, dass sie viel erlitten hatte von vielen Ärzten, was auch immer damit gemeint war oder ist. Aber das Einzige, was sie für den Einsatz ihrer Zeit, den Einsatz ihrer Hoffnung, ihres Geldes erhielt, war größere Hoffnungslosigkeit und es wurde immer schlimmer. Und in dieser Hoffnungslosigkeit entscheidet sie sich dazu, Jesus aufzusuchen. Sie muss schon etwas von Jesus gehört haben, was genau wissen wir nicht, aber Jesus, die Person, der Name sagte ihr scheinbar etwas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Frau lange, nachdem sie sich entschieden hatte, zu Jesus zu gehen, sich schon länger darüber Gedanken gemacht hat, wie stelle ich das eigentlich an? Wie komme ich eigentlich zu diesem Jesus? Jesus war meistens von Menschenmassen umgeben. Das ist blöd für jemanden, der als unrein galt. Er durfte eigentlich nicht hin. Und wenn die Menschenmassen mal nicht da waren, dann waren da meistens die Jünger. Die waren in der Regel bei Jesus. Das sind Männer. Und was verstehen die Männer schon von ihrem Frauenproblem? Also wie sollte diese Frau es anstellen, in die Gegenwart zu Jesus zu kommen? Und selbst wenn sie dann bei Jesus ist, wäre es am besten, wenn sie irgendwie allein ist, um ihr Problem zu schildern, weil das möchte man ja auch nicht, dass das alle mitbekommen. Und so sieht sie eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich werde nicht direkt zu Jesus gehen, sondern ich werde mich von hinten in der Menschenmenge verborgen an ihn anschleichen und ihn einfach nur berühren. Wir Menschen, damit meine ich nicht nur Menschen, die nicht an Christus glauben, sondern auch Kinder Gottes, wir leiden häufig unter einem weit verbreiteten Problem. Wir kommen erst dann mit unseren Problemen zu Christus, wenn wir mit unseren eigenen Mitteln, unserer Weisheit, ja mit unserem Latein am Ende sind. Das hat in der Regel zwei Gründe, um es mal ganz grob auf zwei Gründe runterzubrechen. Entweder wir kennen Christus nicht gut genug und trauen ihm nicht zu, unsere Probleme zu lösen. Oder wir kennen die Tragweite unserer Probleme nicht gut genug und schätzen das falsch ein und sind der Meinung, dass wir mit unserem Problem alleine klarkommen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das ist kein Problem, das ist eher so ein Problemchen gelegentlich. Irgendwie, ich muss mich anstrengen und dann komme ich damit schon irgendwie durch, dann kriege ich das schon irgendwie im Griff. Wer soll mir denn helfen? Und erst wenn die Situation so schlimm ist, dass wir keinen Ausweg mehr sehen, dann sehen wir, dass Christus die einzige Hoffnung ist, die bleibt, wenn alles andere hoffnungslos ist. Und dann kommen wir auch zu Christus. Das gilt leider auch in der christlichen Seelsorge. Viele sind erst dann bereit, über ihre Probleme zu reden, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Das ist ein typisches Männerproblem, aber ich glaube, Frauen haben das Problem auch. Mann, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn das Glaubensfundament fast zerbrochen ist, wenn die Ehe kurz vor der Scheidung steht, wenn die Sünde, von der man meint, damit alleine klarzukommen, fast alles in meinem Leben zerstört hat und anfängt, die letzten Beziehungen, die letzten Anker in meinem Leben zu zerstören, dann sind wir bereit, darüber zu reden, uns Hilfe zu suchen, mit jemandem darüber zu beten und zu Christus zu kommen. Dann überwinden wir oft auch die letzte und fast die stärkste Furcht, die uns zurückhält, die Menschenfurcht, die oft dann am Ende noch das ist, was uns zurückhält. Was werden die Menschen denken, wenn ich damit komme? Was wird derjenige gegenüber denken, wenn ich ihm sage, was ich für Probleme habe? Erst dann, wenn wir gar nicht mehr weiter können, dann ist uns das irgendwann egal. Und dann sind wir da. Und das Gute ist, und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. An diesem Punkt in unserem Leben ist Jesus da und hat Zeit für uns und er nimmt sich Zeit für unsere Probleme. Er nimmt sich Zeit für unsere Krankheit, für unsere Sorge, für unsere seelischen Dinge, die uns belasten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus sucht die Frau. Diese Frau setzt ihren Plan in die Tat um. Sie glaubt fest daran, dass Jesus ihre Gegenwart und ihre Zukunft verändern kann. Und mit dieser glaubenden Erwartung macht sie sich auf den Weg. Sie kämpft sich zu Jesus vor, berührt ihn und tatsächlich, sie spürt es sofort, mein Leiden hat ein Ende. Das sagt uns der Text, den wir gleich lesen oder den wir schon gelesen haben. Sie spürt es sofort, mein Leiden hat ein Ende. Das, wonach ich seit 12 Jahren suche, wofür ich mein ganzes Vermögen investiert habe, wofür ich die Zeit investiert habe, wofür ich unzählige Ärzte und vermutlich auch ganz viele Betrüger besucht habe und Geld bezahlt habe, das ist mit einer Berührung, ist das da, Heilung. Das Problem an der Sache ist, nicht nur die Frau hat etwas gespürt, sondern Jesus hat auch etwas gespürt. Und jetzt fängt Jesus an, die Frau zu suchen und das nicht so heimlich, wie die Frau es tat, von hinten in der Menge, verborgen, sondern öffentlich, vor versammelter Mannschaft, sodass es jeder, der da ist, auch wirklich mitkriegt. Und wir lesen jetzt weiter die Verse 30 bis 32. Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich in der Menschenmenge um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass sich das Volk bedrängt und sagt, wer hat deine Kleider, wer hat mich berührt? Da sah er sich um nach der Frau, die es getan hatte. Also Jesus unterbricht hier seinen Rettungseinsatz, das haben wir im Hinterkopf, es ist ganz dramatisch. Sie sind auf dem Weg, ein sterbendes Kind zu helfen, zu retten. Und Jesus unterbricht diesen Rettungseinsatz und sagt, halt, stopp, Leute, wer hat mich gerade berührt? Und die Jünger, ein bisschen verständlich, sie wollen, dass das schnell geht, sie haben diesen Ernst der Lage ja auch verstanden, wir müssen jetzt schnell, da ist ein sterbendes Kind, wir müssen dahin. Die gucken sich um und sagen, Jesus, ist das dein Ernst, Meister? Dreh dich doch mal um. Theoretisch kann dich hier jeder berührt haben, es ist hier so eng und du fragst wirklich, wer hat mich berührt? Aber Jesus weiß ganz genau, wer ihn berührt hat, denn wir lesen im Text, dass er die Menge ganz gezielt nach der Frau absuchte, die ihn berührt hat. Und wisst ihr, an dieser Stelle möchte ich uns eine Wahrheit ganz wärmstens ans Herz legen. Jesus hat immer Zeit für dich und für deine Probleme. Es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben und in der Beziehung zu Gott, wo Christus, Jesus keine Zeit für deine Probleme hat. Das gibt es nicht. Menschlich gesehen war das die ungünstigste Situation, in der die Frau zu Jesus hätte kommen können. Die Not auf der anderen Seite war so groß. Aber Jesus hat Zeit. Jesus nimmt sich die Zeit. Dabei ist es total unwichtig, wie klein dein Problem ist im Vergleich zu dem Problem deiner Mitmenschen. Denn das ist es, was der Text uns hier sagt. Jesus nimmt sich Zeit. Da, wo Menschen dein Problem, deine Sorgen belächeln, meinen, es gibt Wichtigeres, dann nimmt er sich Zeit, bleibt stehen und tritt mit dir in eine Beziehung. Er geht auf dich ein, er versteht dein Problem. Und er hat den gleichen Wunsch, den du hast. Er will dich heilen, er will dich gesund machen, er will, dass du gesund wirst. Entscheidend ist, dass du daran glaubst, dass Christus dein Leben verändern kann, dass Christus deine Realität verändern kann. Und es handelt sich dabei nicht um so einen billigen Placebo-Glauben, so nach dem Motto, ja, du musst da jetzt einfach ganz fest dran glauben, dann wird das schon. Nein, das ist nicht der Glaube, der hier gemeint ist. Es geht darum, dass du daran glaubst, dass Jesus Christus die Kraft, die Macht und die Autorität besitzt, deine Probleme zu lösen. Und dieser Glaube zeigt sich dann in der Handlung, dass du und ich mit meinem oder mit deinem Problem zu Jesus gehen. Der Glaube an Jesus Christus, an seine Göttlichkeit und Allmacht, ist die Grundlage dafür, dass Jesus Christus anfängt, in unserem Leben zu handeln und Veränderung zu schaffen. Ich möchte diesen Satz nochmal wiederholen. Der Glaube an Jesus Christus, an seine Göttlichkeit und Allmacht, ist die Grundlage dafür, dass Jesus Christus anfängt, in unserem, in deinem Leben zu handeln und Veränderung zu schaffen. Und das kann dann aber manchmal anders aussehen, als wir es uns vorstellen, als wir es uns wünschen. Das sehen wir auch hier bei der Frau. Und damit komme ich auch zum dritten Punkt. Jesus stellt Menschen wieder her. Wir lesen in Vers 33 und 34 folgendes. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sprach aber zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Die Situation, wie ich jetzt beim ersten Betrachten, finde ich persönlich ziemlich unangenehm. Zumindest war es das, woran ich gedacht habe, als ich die Texte in der Vergangenheit gelesen habe. Es ist ziemlich unangenehm, was jetzt hier für die Frau passiert. Es muss ziemlich unangenehm gewesen sein für die Frau. Und ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, die Frage gestellt, Jesus, du weißt doch, wie unangenehm das jetzt für die Frau wird, wie unangenehm die Situation jetzt für die Frau ist. Warum machst du das? Hättest du das nicht anders lösen können? Du hättest doch irgendwie den Augenkontakt mit der Frau suchen können. Du wusstest ja, wie es war in der Menge. Die Frau hätte dich gesehen und wenn sich eure Blicke kreuzen, hättest du ihr zunicken können, hättest sagen können, du weißt, was passiert ist, so in Gedanken, ich weiß, was passiert ist. Du hast 12 Jahre nach einem Arzt gesucht, hast nicht gefunden, hast mich einmal berührt. Du weißt, was hier passiert ist, es ist ein Wunder. Alles gut. Die Frau hätte es nicht vergessen, ihr Leben lang. Es wäre doch viel angenehmer gewesen. Dann hättest du sagen können, okay Leute, es ist eilig, wir sind auf einer Rettungsmission, wir müssen jetzt auch weiter. Und es wäre doch für alle einfach besser gewesen, erst recht für die Frau, oder? Ich weiß nicht, ob du dir auch mal so die Frage gestellt hast. Hätte man das nicht anders klären können? Jesus hätte das machen können. Jedoch hatte er viel mehr mit der Frau vor, als sie nur zu heilen. Was Jesus hier tut, ist, dass er diese Frau wieder komplett herstellt. Zum einen gesundheitlich, zum anderen seelisch und auch gesellschaftlich. Doch bevor er das tut, steht hier etwas sehr Entscheidendes im Text. In Vers 33 lesen wir, also ganz zum Ende, und sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie fällt vor ihm nieder und sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist, ob sie Jesus die ganze Leidensgeschichte erzählt hat, ihm so richtig das Herz ausgebreitet hat, ihm erzählt hat, warum sie auch sich dazu entschlossen hatte, trotz ihrer Unreinheit diese Gebote zu brechen und zu Jesus zu kommen. Wir wissen es nicht, das lässt der Text hier offen. Das wird nicht genau definiert. Was wir wissen ist, dass sie alles auspackte, was es auszupacken gab. Sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Und genau das, liebe Gemeinde, ist so entscheidend. Wir kommen oft mit unserem Problem zu Jesus, aber wir sind nicht bereit, die ganze Wahrheit auszupacken, offen zu legen. Wisst ihr, und dann gehen wir wieder weg und wundern uns, warum wir nicht frei werden. Und gerade in Bezug auf Sünde in unserem Leben ist das oft der Fall. Jesus stellt diese Frau jetzt hier mit einem einzigen Satz wieder her. Interessant ist ja, wenn wir diese Begebenheit lesen, bis jetzt hat ja Jesus nichts zur Frau gesagt. Er hat nur einmal gefragt, wer hat mich berührt, aber er hat noch nichts gesagt. Es ist schon alles passiert scheinbar, die Frau ist gesund, aber er hat noch nichts gesagt. Und dann sagt er diesen einen Satz in Vers 34, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Jesus stellt die Frau hier wieder her, indem er nur einen Satz sagt. Er stellt sie körperlich und gesundheitlich wieder her, indem er sagt, sei geheilt von deiner Plage. Diese Frau wusste jetzt, also wenn ich nach Hause komme, nach ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, ich werde nicht wieder krank, ich bin geheilt. Ich habe die Gewissheit, ich bin geheilt. Ich muss nicht mit dieser Angst leben, dass das wiederkommt oder wie auch immer. Nein, diese Krankheit ist weg. Warum? Weil Jesus Christus hat gesagt, du bist geheilt. du bist geheilt von deiner Plage. Er stellt sie seelisch wieder her, indem er ihre Menschenfurcht nimmt und sie durch die Heilung wieder ein Teil der Gemeinschaft wird. Sie muss sich nicht mehr isolieren, sondern sie ist frei. Sie ist nicht mehr krank, sondern sie ist frei. Ihre Krankheit führt nicht mehr dazu, dass sie sich isolieren kann. Sie kann wieder ganz normal frei sein, sich frei bewegen. Und das Dritte, er stellt sie gesellschaftlich wieder her, indem er ihre Gesundheit oder ihr die Gesundheit und somit auch die Reinigung bescheinigt. Und das rehabilitiert sie auch vor der ganzen Volksmenge, denn sonst könnte jeder, den sie vorher im Gedränge berührt hat, ärgerlich oder sogar zornig auf sie sein, da er nach dem Gesetz dadurch unrein geworden ist. Die Reinigungsbeglaubigung durch Jesus Christus löscht alle Unreinheitsbefürchtung der Menschenmenge aus. Wenn wir Menschen unsere ganze Wahrheit, ohne zu beschönigen, ohne zu kürzen oder sie anzupassen, weil es dann nicht so unangenehm ist, vor Jesus ausbreiten, stellt er uns komplett wieder her. Das Alte ist dann weg. Alles das, was wir dort ausbreiten, ist weg. Ich möchte zusammenfassen. Jesus Christus nimmt sich Zeit für deine Probleme. Wenn du jetzt zu Jesus kommst, dann nimmt sich Jesus auch jetzt Zeit für dich. Er schiebt das nicht auf. Du brauchst keinen Termin irgendwann. Wenn du jetzt zu Jesus kommst, hat Jesus Zeit und nimmt sich die Zeit, um jetzt auf deine Probleme einzugehen. Es gibt keine zu kleinen Probleme in deinem Leben. Jesus macht keinen Unterschied zwischen einem todkranken Kind oder einer kranken Frau. Das Fatale ist, wer die Geschichte kennt, dieser Zwischenfall auf der Rettungsmission führt dazu, dass Leute kommen und sagen, du brauchst nicht mehr kommen, das Kind ist gestorben, ihr seid zu spät. Ich weiß nicht, wie die Situation in der Situation dann war, was dort für eine Stimmung aufkommt, ob sich der eine oder andere vielleicht auch gedacht hat, musste das jetzt sein? Musste das jetzt sein? Wir hätten es doch später machen können. Gut, ich lade euch ein, den Text in der Bibel weiterzulesen. Auch Jesus, auch diese Situation führt Jesus zum Guten und tut dort auch ein Wunder. Aber das zeigt uns einfach, es gibt kein Problem in unserem Leben, was zu klein ist, dass Gott damit genervt oder gestresst wird. Nein, er will, dass du mit deinen Problemen, egal wie groß oder wie klein sie sind, zu ihm kommst. Komm mit einem erwartenden Glauben zu Jesus Christus. Er hat die Macht, deine Gegenwart zu verändern und dir eine befreite Zukunft zu schenken. Wenn wir von Sünde, Bindungen, Abhängigkeiten und seelischen Verletzungen geheilt werden möchten, dann müssen wir die ganze Wahrheit vor Jesus Christus ausbreiten. Wir können und müssen, das ist etwas, was mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist, also viele verstehen das manchmal ein bisschen falsch, habe ich das Gefühl, also wir können und wir müssen auch gegen Sünde in unserem Leben kämpfen. Dazu fordert uns die Bibel auf und das ist auch so gemeint, dass wir dort aktiv gegen Dinge in unserem Leben kämpfen. Aber wisst ihr, eine Sache müssen wir dabei berücksichtigen. Wir können dagegen kämpfen oder wir können erst dagegen kämpfen, wenn wir einmal von der Sünde gelöst worden sind. Wir können uns gegen Handschellen in unserem Leben wehren oder wehren dagegen, dass jemand uns Handschellen ansetzt. Aber wenn wir die Handschellen anhaben, dann können wir sie nicht selber abmachen. Und für diesen Fall brauchen wir jemanden, der kommt, jemanden, der uns erlöst. Und das ist in Jesus Christus passiert. Und deswegen beginnt auch der Kampf gegen die Sünde erst dort, wo wir unsere Schuld, unsere Sünde vor Christus bekennen und er macht uns frei. Und dann haben wir die Kraft, und gegen die Sünde in unserem Leben, die da noch immer wieder da ist und auftritt, zu kämpfen. Eine echte und persönliche Begegnung mit Jesus Christus bleibt nie ohne Auswirkungen und passiert nie im Vorbeigehen. Das, was sich diese Frau hier erhofft hat, funktioniert so nicht. Wenn wir Jesus begegnen, dann hat das immer eine Auswirkung auf unser Leben und es verändert unser Leben. Und wenn du jetzt persönlich überlegst, okay, eigentlich hatte ich diese Berührung mit Jesus Christus, wir nennen es in unseren Kreisen oft Bekehrung, aber in meinem Leben hat sich nichts geändert, dann möchte ich so mutig sein und das zumindest in Frage stellen, dass da wirklich etwas passiert ist. Wenn sich in deinem Leben nach einer Berührung mit Jesus Christus nichts ändert, dann sollten wir uns noch einmal darüber unterhalten, was in deinem Leben wirklich für eine Begegnung passiert ist oder auch nicht. Geh mit deinen Problemen und Sünden, geh mit deinen Verletzungen zu Jesus. Es kann sein, dass du das allein im Gebet schaffst. Ich persönlich habe mich so bekehrt, persönlich alleine. Es war ein Moment in meinem Leben, da war keiner dabei. Das kann auch in deinem Leben der Fall sein. Es geht nicht nur um die Bekehrung, es gibt auch andere Dinge. Verletzungen, Sünden und so weiter und so fort. Du kannst damit alleine ins Gebet gehen, jedoch zeigt die Erfahrung, dass es ratsam ist, mit jemandem gemeinsam zu beten. Und das möchte ich dir ans Herz legen, dass du diese Menschenfurcht ablegst. Wir nennen das oft Seelsorge. In unseren Kreisen ist es die Seelsorge. Das muss nicht unbedingt mit dem Pastor sein. Vielleicht hast du einen guten Freund, eine gute Freundin, einen Gebetspartner, einen Taufpaten, wie auch immer. Aber nimm dir jemanden und sprich über die Dinge in deinem Leben, die dich belasten, mit denen du nicht alleine klarkommst, und betet gemeinsam dafür, dass du frei wirst. Und wenn ihr dann feststellt, wir kommen hier alleine nicht weiter, könnt ihr immer noch eine zusätzliche Person, einen zusätzlichen Seelsorger dazuziehen. Und du bist nicht mehr alleine, sondern ihr geht gemeinsam, es wird dir vielleicht auch helfen. Entscheidend ist, dass du am Ende da landest, wo dir geholfen wird, und das ist bei Jesus Christus am Kreuz. Warte nicht, das ist der letzte Punkt, bis dein Problem, bis deine Sünde dich isoliert, distanziert und dich zerstört. Das ist mein Wunsch an dich. Gott segne dich. Amen. Ich würde noch gern zum Abschluss beten. Steht bitte auf dazu.